Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Zunächst kümmern wir uns aber um E.T.A. Hoffmann, ein Mensch, dessen Todestag sich am 25. Juni, also gestern, zum 200. Mal gejährt hat. Er ist auch herumgekommen in seinem Leben, hat an vielen Orten gelebt. In Königsberg ist er geboren. In Warschau war er als Jurist in preußischen Diensten. In Berlin ist er gestorben. Aber wer erfahren will, woher Hoffmann die Inspiration zu seinen beißenden Satiren und zu seinen schaurig schönen Erzählungen zwischen Wahnsinn und Traumwelt nahm, der kommt nach Bamberg mit seinem barocken Palais, den verwinkelten Gassen und den alten Kirchen. 5 Jahre lang verbrachte Hoffmann hier, ganz im Gegensatz zu seinem Romanhelden Kater Murr, meist hoffnungslos und ohne Braten. Eine Spurensuche nun von meinem Kollegen Gerd Brendel.
Also, dann darf ich Sie erstmal recht herzlich begrüßen. Hier in Bamberg, eine Stadt der Klöster.
Reiseleiterin Christine Konrad kennt ihre Stadt, als hätte sie schon immer hier gelebt.
1803 sind wir im Zuge der Napoleonischen Kriege bayerisch geworden. Ungefragt, ne? Bamberg ist von einer Residenzstadt zu einer bayerischen Provinzstadt geworden.
Kein Fürstbischof herrschte mehr. Oben in der barocken Residenz, leer die aufgelösten Klöster, aber dafür gab es prominente Zugereiste.
Und wir werden auf den Spuren von Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann wandeln, der ja als E.T.A. Hoffmann bekannt wurde, weil er wegen seiner großen Verehrung zum Mozart das Wilhelm mit Amadeus ersetzt hat.
Die Aussicht auf eine Karriere als Musiker und Komponist ließ E.T.A. Hoffmann 1808 eine Stelle am Theater Bamberg antreten. Und hier vor dem Theater steht er seit ein paar Jahren in Bronze. Der hohe Zylinder überragt die zierliche Plastik.
Spottende Zungen behaupten, er wäre jetzt nicht viel größer gewesen.
Auf der Schulter die vermutlich berühmteste Katze der Romantik. Der Kater Murr, der Held aus Hoffmanns satirischem Roman Lebensansichten des Kater Murr. Ein möchtegern Bildungsbürger auf Pfoten, der in seiner Freizeit gerne dichtet.
Die Hoffnung lebt, ich rieche Braten.
Ein Spruch, der auch auf Hoffmanns Bamberger Publikum zutraf.
Sie sind alle fortgegangen. Ich hätte es an dem Zischeln, Scharren, Räuspern, Brummen durch alle Tonarten bemerken können.
Lässt Hoffmann in den Kreislerianer die musikalischen Leiden des Kapellmeisters Johannes Kreisler, sein literarisches alter Ego, ein Konzert beschreiben. Ein Jahr nach seiner Ankunft ist er seine Stelle wieder los und kann sich und seine Ehefrau nur mühsam mit Gelegenheitsjobs beim Theater und als Musiklehrer über Wasser halten. Die bedrückende Enge von Hoffmanns bürgerlicher Existenz lässt sich im schmalen Haus gegenüber vom Theater hautnah spüren. Die letzte Bamberger Adresse der Hoffmanns.
So, Vorsicht! Müssen wir jetzt mal die Lichter anmachen.
Hier in seinem Wohnhaus sind nur noch die steilen Holztreppen und die Decken original, bis auf eine Ausnahme. In der ehemaligen Schlafkammer steht ein hoher Messingtrichter.
Das ist das einzig Originale, was er tatsächlich in der Hand hatte.
Das Sprachrohr erinnert an Hoffmanns Gelegenheitsjob ein paar Kilometer außerhalb Bambergs auf der Altenburg.
Da hatte er diesen Turm ausgemalt und überhaupt keine Lust gehabt, da ständig runter zu rennen, wenn der Pinsel fehlte oder die Farbe ausgegangen war. Also brüllte er mit dem Sprachrohr vom Turm runter, das Zeug soll man gefälligst doch mal hochbringen.
In den Malpausen ließ sich Hoffmann vom Turmidyll zu seiner Wassergeisteroper Undine inspirieren.
Und hier sieht man hier, warte mal, doch, da hinten. Da hinten sehen Sie einen kleinen Turm, der aussieht wie ein Schornstein, aber das ist der Turm von der Altenburg.
Die Altenburg ist bis heute beliebtes Ausflugsziel. Zu verdanken haben es die Bamberger Adelbert Friedrich Magnus, dem Leibarzt des letzten Fürstbischofs. In der für die Romantik typischen Mittelalterbegeisterung hatte der Mediziner die Burgruine gekauft und wieder aufgebaut. Von Hoffmanns Fresken ist nichts mehr zu sehen. Dafür brüten heute hier Turmfalken. Eine Kamera überträgt 24 Stunden lang das Nestgeschehen in den Burghof. Versteckt im Wald vor der Burg liegt das Mausoleum des ehemaligen Burgherrn Magnus. Die Grabplatte stammt allerdings aus den 60ern. Das ursprüngliche Grab hatten Bamberger Nazis zerstört. Der Grund, der Katholik Markus, war vom Judentum konvertiert. Auch sein Bruder Friedrich Nathan Mark war als junger Mann zum Christentum übergetreten. Und hier kommt E.T.A. Hoffmann wieder ins Spiel. Im Haus gegenüber des Theaters geht es durch enge Gassen in die lange Straße. Damals wie heute Bambergs Einkaufszentrum und erste Wohnadresse. Und hier residierten auch die Marx im barocken Palais Nummer 13. Christine Konrad holt eine Kopie aus ihrer Tasche.
Julia Marx ist das braunhaarige Mädchen auf dem Bild.
Die Tochter des Hauses. Eine Gedenkplatte erinnert an sie und E.T.A. Hoffmann.
In diesem Hause wohnte bis 20.12.1812 Juliana Marx, Schülerin von E.T.A. Hoffmann. Urbild seiner schönsten Frauengestalten.
Er war schon Mitte 30 und in der Zeit, wo sie hier zusammen Musikunterricht genossen haben, waren 4 Jahre, da ist sie dann 15, 16 geworden. Und ja, er war also sehr verliebt, sagen wir es mal so.
Eine Liebe, die der mehr als doppelt so alte Hoffmann nur im Tagebuch und in seinen Erzählungen auslebte. In der Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza erzählt die sprechende Dogge von ihrer unglücklichen Liebe zur Bürgertochter Cecilia. Als die in der Hochzeitsnacht vom ungeliebten Bräutigam bedrängt wird, kennt der verliebte Hund kein Halten.
Da sprang ich wütend hervor aufs Bett, packte mit einem kräftigen Biss den dürren Schenkel des Elenden und riss ihn über den Boden.
Im wirklichen Leben soll Juliana mit dem Hamburger Kaufmannssohn Johann Gerhard Krepel verheiratet werden. Bei einem Ausflug ins nahe Pommersfelden kommt es zum Eklat. E.T.A. Hoffmann fordert den zukünftigen Bräutigam zum Wetttrinken heraus. Als Krepel kollabiert, triumphiert der trinkfeste Musiklehrer der zukünftigen Braut.
Sehen Sie! Da liegt der Schweinehund.
Und dann war der Hoffmann endgültig unten durch.
Ein halbes Jahr nach dem Skandal verlässt Hoffmann 1813 Bamberg wieder. Überliefert ist der Zwischenfall von Hoffmanns Freund und seinem ersten Verleger, dem Weinhändler Karl Friedrich Kunz.
Er ist eigentlich der Erste, der das literarische Talent aufgenommen hat.
Und einer der letzten Freunde, die Hoffmann nach dem Skandal noch die Treue hielten. Und zumindest indirekt verantwortlich für eines der schönsten Märchenerzählungen E.T.A. Hoffmanns, Der goldene Topf. Die Geschichte spielt zwar in Dresden, aber einer der Protagonistinnen ist quasi in Bamberg zu Hause. Quer durch die Altstadt über den Grünen Markt Richtung Dom geht die Spurensuche weiter zur Eisgrube 14. Hier wohnte der Verleger Kunz.
Und hier hat er auch sicherlich den Hoffmann öfters empfangen.
Der sich vom merkwürdigen Türknauf am Tor mit einem Pfannekuchengesicht zum Äpfelweib inspirieren ließ. Eine Hexe, die dem Helden des Märchens, dem Studenten Anselmus, erst als Marktfrau in die Quere kommt und später als lebendiger Türknauf entgegenspringt. Anselmus ist hin und her gerissen zwischen Traumwelt und Wirklichkeit, ganz so wie sein literarischer Erfinder.
Ich bin das, was ich scheine, und scheine das nicht, was ich bin. Mir selbst ein unerklärliches Rätsel. Bin ich entzweit mit meinem Ich?
Lässt E.T.A. Hoffmann einen anderen Romanhelden, den Mönch Medardus, in den Elixieren des Teufels sagen? Nein, glücklich war E.T.A. Hoffmann in Bamberg nicht. 7 Jahre später starb er 1822 in Berlin. Seine Geschichten leben weiter.
Auf einmal war er,
heißt es in den Kreislerianer.
Man weiß nicht wie und warum, verschwunden. Viele behaupteten, Spuren des Wahnsinns an ihm bemerkt zu haben. Und wirklich hatte man ihn lustig singend zum Tor hinaushüpfen gesehen.